Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Daumen hoch, dann begrüßen wir alle ganz herzlich zur neuen Ausgabe Frisch serviert im Jahre 2026. Wir haben es also ins neue Jahr geschafft und freuen uns, dass wir hier wieder mit unserem lieben Aufnahmeleiter, dem Arsene Springer, sitzen und natürlich mit unserer Stammbesetzung. Wie immer dabei zunächst die Kerstin Holz. Hallo Kerstin.
Hallo Arne, ein frohes Neues in die Runde.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch, lieber Ronald. Frohes Neues, bist du gut reingekommen?
Fantastisch, lieber Arne. Herzlich willkommen.
Und natürlich ist Christian Käse auch mit dabei. Christian, bei dir, wir haben noch gar nicht über dein Silvester gesprochen. Das weiß nicht, ob wir das hier heute, das wird wahrscheinlich zu lange dauern, aber ich hoffe, du bist auch gut reingekommen.
Arne, dir auch ein frohes Neues und mein Silvester war uneventful. Im Kreise der engsten Familie verbracht und habe zugesehen, wie mein 8-jähriger Sohn es immerhin geschafft hat, bis 1 Uhr auszuhalten.
Wow, das ist, muss man sagen, lange. Respekt auch dafür. Auch hier an den Geräten halten alle lange aus. Wir sind jetzt in der Folge Nummer 103, glaube ich. Wir haben auch ein paar neue Ausgaben schon unserer Parallelbesetzung um das 104 sogar schon, sehe ich gerade ein Zeichen aus Regie. Also auch hier an den Geräten halten alle lange aus. Und das lohnt sich auch für alle an den Geräten, weil es gibt immer neue spannende Themen. Und heute haben wir gleich 2 an der Anzahl. Wir fangen zunächst an mit Änderungen, die wir aus der OECD haben. Es gibt das sogenannte Side-by-Side-Package, wie man es jetzt nennt, oder die Side-by-Side-Lösung. Da sind wir alle ganz gespannt drüber zu sprechen. Da gibt es doch eine ganze Menge zu diskutieren. Das würden wir als erstes machen. Und dann auch der Gesetzgeber in Deutschland wird nicht untätig. Gibt es einen Entwurf eines neuen Gesetzes zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften. Auch dort einiges, das im zweiten Teil. Aber ja, es geht los, Side by Side, Seite an Seite. Ronald, Seite an Seite steht man treu und versucht hier die Mindestbesteuerung sicherzustellen. Was ist denn da jetzt bei rausgekommen? Vielleicht kannst du uns einmal einen Überblick bitte geben.
Ja, sehr gerne. Guten Morgen oder guten Tag von meiner Seite, je nachdem, wann man das hier sich zu Gemüte führt. Side by Side, ich habe heute Morgen nochmal bei einer großen Suchmaschine den Begriff gesucht. Man findet da 2-türige Kühlschränke. Natürlich zuvor das von Siemens, was denn sonst? Aber so, wenn man Side by Side bei Google sucht, findet man nicht unbedingt direkt die OECD, da muss man das Package schon noch dazu machen. Die Frage ist, was ist denn dieses ominöse Side-by-Side-Package vom 5. Januar nun? Noch kurz zur Einführung, es gab ja dieses G7-Statement aus Juni 2025, wo man dann letzten Endes, ich sag mal ganz brutal, eingeknickt ist und gesagt hat, okay, die Koexistenz der GILTI, also der US-Mindestbesteuerung beziehungsweise jetzt der NCTI und der Pillar 2-Besteuerung, also der OECD-Mindestbesteuerung, führt letztlich dazu, Koexistenz heißt, wir geben den Amerikanern eine Ausnahme. Das ist so eigentlich der Kern des G7-Statements. Und was ist jetzt im Side-by-Side-Package drin? Eine Sache, die damit eigentlich wenig zu tun hat, ist, dass der CBCR-Safe Harbor, der ja eigentlich Ende diesen Jahres das letzte Mal hätte angewendet werden können, dass dieser CBCR-Safe Harbor um ein Jahr verlängert wird. Also auch noch für das nächste Geschäftsjahr, jetzt immer kalendergleiche Geschäftsjahre natürlich vorausgesetzt, gilt das auch für 27. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht so viel dran zu deuteln, es sei denn, aus der Runde hat irgendjemand noch eine Anmerkung dazu. Ich sehe Christian.
Vielleicht nur der Hinweis, dass es auch für 27 bei den 17% dann bleibt, ne? Als ja. Rate. Das ist ja stufenweise angestiegen. Man hätte jetzt denken können, okay, wird es weiter angehoben? Nee, es bleibt bei der Rate, die auch für 26 gilt.
Ja, sehr gut, sehr wichtiger Punkt, weil dieser vereinfachter Effektivsteuersatz-Test, wie es ja im Neudeutsch heißt, führt dazu, dass man im Jahr 24 müsste man 15% schaffen, im Jahr 25 schon 16. Also für das letzte Geschäftsjahr muss man schon 16 im CBCR-Safe Harbor schaffen. In 26 und jetzt 27 sind es dann eben 17%, die man schaffen muss. Dann gibt es einen Permanent UPE-Safe Harbor, der im Grunde genommen den jetzt Ende 25 ausgelaufenen UTPR-Safe Harbor ersetzen soll. Also der UTPR-Safe Harbor, der war ja im 89 Mindeststeuergesetz verortet, der im Grunde genommen ja dafür da war, insbesondere das Territorium der USA vor einer Sekundärergänzungssteuer sozusagen zu schützen. Das hat man jetzt im Grunde genommen permanent verlängert. Da gibt es gewisse Voraussetzungen, die sind ähnlich wie der UTPR-Safe Harbor. Dann, und jetzt kommt eigentlich der Kern, warum das eigentlich Side-by-Side-Package heißt, ist nämlich der permanente Side-by-Side-Safe Harbor. der im Grunde genommen sagt, wir schützen, die USA ist auch schon genannt in diesem sogenannten Central Record der OECD, wir schützen sozusagen amerikanisch beherrschte Konzerne sowohl vor einer Income Inclusion Rule, also wenn jetzt der Fall so wäre, US Topco, EU Holdco und dann darunter die Welt, dann muss diese EU Holdco auf ihre Income Inclusion Rule Anwendung verzichten. Das ist sozusagen die erste Anwendung. Und dann daneben, ich glaube, das vielleicht praktisch fast noch relevantere ist, dass wenn jetzt die Amerikaner, die ja per Global Blending unterwegs sind, wenn dann gewisse Länder auf dieser Pillar 2 jurisdiktionalen Ebene niedrig besteuert bleiben, dass wir dann eben nicht sozusagen von der Seite kommend, mal bildlich gesprochen mit der Sekundärergänzungssteuer, jetzt die niedrig besteuerten Bahamas, um mal als Beispiel das zu nehmen, jetzt nachbesteuern. Allerdings, und das gilt es, glaube ich, jetzt mal zu diskutieren, dieser Safe Harbor gilt erst ab 2026 oder beziehungsweise Geschäftsjahre beginnend ab 2026, mit der Folge, dass ja die Sekundärergänzungssteuer, die gilt ja, und auch die Primärergänzungssteuer, die Primärergänzungssteuer gilt ja schon ab 24, die Sekundärergänzungssteuer gilt für 25. Das heißt, im Grunde genommen, für US-Konzerne ist jetzt die Sekundärergänzungssteuer, die in Deutschland dann bei vielleicht bei der kleinen Vertriebs GmbH zu einer Sekundärergänzungssteuerrückstellung führt, ist für das Geschäftsjahr 25 zu prüfen. War das zu erwarten oder ist das eher überraschend? Was meint ihr?
Nur noch mal klarstellen, es geht hier natürlich um nicht amerikanische niedrig besteuerte Tochtergesellschaften. Das ist eine gute Frage. Also mich hat es zumindest überrascht. Ich habe von einigen auch gehört, das lief ja eh schon darauf hinaus. Also ich habe das nur gelesen und habe gedacht, boah, dass das jetzt von Amerikanern mit so unterschrieben wird, das überrascht mich jetzt schon irgendwo an der Stelle, ne? Weil das ist jetzt, Christian, korrigier mich, an der Stelle natürlich verhandelt worden, ist auch in den USA auch nach meinem Kenntnisstand auch annonciert worden. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das jetzt ankommt, wenn man da jetzt plötzlich doch in einigen Konstellationen Sekundärergänzungssteuer bezahlt. Mich hat das eher überrascht. Christian, bei dir, wie sieht es aus?
Ja, weil die klassischerweise gerade versuchen, das Maximum rauszuholen. Und das ist offensichtlich ja nicht das Maximum, weil dann hätte man ja 25 auch noch abdecken wollen. Ich frage mich gerade, ob dieser UTPA-Schutzschirm, ist das wirklich so, weil die amerikanischen Konzerne können sich ja auch auf dem UPE Safe Harbor. Und würde der UPE Safe Harbor, gilt der auch schon nur ab 26, ne? Die sind beide ja. ab 26, dann hilft der einem auch nicht raus an der Stelle.
Nee.
Wir haben natürlich, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, über die Substance-Based Tax Incentives. Also wenn es um die USA geht, da gibt es jetzt auch den neuen Substance-Based Tax Incentive Safe Harbor. Dann kann der im Einzelfall dazu führen, dass man natürlich über die 15% dann doch wieder rüberrutscht, wenn man vorher über R&D-Tax-Incentives runtergekommen sein sollte. Aber es kann
geht der schon für 25? Christian, geht der für 25? Auch noch nicht, ne?
Das stimmt, auch noch nicht für 25. Das heißt, der hilft dann auch nicht an der Stelle. Ja, das ist tatsächlich ein Thema.
Also interessant, vielleicht sagt man auch, an der Stelle ist gar kein Problem, ja, keine Ahnung, also es kommt ja auch nur dann zur Anwendung, wenn nicht eine Primärergänzungssteuer darüber irgendwo anfällt. Bin mal gespannt auf die Reaktion, wenn da jetzt also die Diskussionen jetzt kurz danach losgehen werden. Also Section 899 soll ja vom Tisch kommen, mal gucken, ob es jetzt doch mal wieder auf den Tisch gelegt wird, nachdem man das jetzt hier sozusagen dann demnächst kommuniziert. Ronald, du wolltest noch was sagen, ja?
Genau, also vielleicht noch als Ergänzung, es ist natürlich so, dass von diesem Side-by-Side-Safe-Harbor, und das war, glaube ich, auch erwartbar, dass QDMTTs davon nie betroffen waren. Also es ging immer nur um die Frage, sind amerikanische Konzerne von der Income-Inclusion-Rule und von der UTPA ausgenommen. Wenn ich natürlich jetzt Länder habe mit einer QDMTT, da hätte ich eigentlich schon immer wissen können, als US-Headquartered-Konzern, dass ich da irgendwas rechnen muss. Und ich glaube, die Lösung wird jetzt am Ende sein, für die Jahresabschlussprüfung 25, dass man im Grunde genommen mal schaut, ob für die Länder, wo man keine QDMTT hat, weil da hätte man sowieso rechnen müssen, ob man für die Länder, wo man sozusagen QDMTT-frei und potenziell niedrig besteuert ist, ob man da mit CBCA-Safe Harbor vielleicht rauskommt. Christian hat es gesagt, der Steuersatz ist jetzt für 25 16%. Das müsste man da in den Ländern schaffen. Und wenn man das nicht schafft, müsste man in die Vollberechnung für diese Länder und dann dementsprechend schauen, wie viel Sekundärergänzungssteuer da die Berechnung, wie viel dann in Deutschland liegen bleibt, ist ja auch nicht so ganz einfach. Da gibt es ja die sogenannte Inlandsquote in Paragraphen 12 Mindeststeuergesetz. Wie viel dann wirklich nach Deutschland reinschwappt, hängt ja davon ab, in wie vielen Ländern ist der Konzern mit Sekundärergänzungssteuerregelungen tätig etc. Wollen wir jetzt nicht zu sehr auswalzen. Aber ich denke, das ist jetzt tatsächlich eine Übung, die man mutmaßlich mal durchlaufen muss.
reinzunehmen, das war ein Verhandlungswunsch der amerikanischen Delegation. Das hat nicht geklappt. Die hatten das natürlich auch auf ihrer Wunschliste gehabt, aber das war absolut nicht durchsetzbar. Deswegen ist das absolut richtig. QDMTT fällt an, muss berechnet werden. Wenn man nicht über den Country-by-Country-Safe-Harbor in 25 rauskommt, ob natürlich Länder nach ihrem jeweiligen Recht den Amerikanern dann gestatten, dass sie einen Guilty Pushdown zulassen. Das war ja auch ein Wunsch der US-Delegation. Das ist eine Frage nach Domestic Law. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob der den Status von einer Qualifying Domestic Top-Up Tax zerstören würde, wenn ich das zulasse, weil das, je nachdem, wie ich es ausgestalte, ja auch eine Frage der Begleichung der Steuer ist, die Anrechnung eines Guilty Tax Credits. Also das mag bei dem ein oder anderen Land noch kommen, dass die Amerikaner über den Weg es schaffen, dass die QDMTT-Belastung halt dann doch gemindert wird.
Wichtig nur abschließend, um das nochmal zu sagen, die Folgen, wenn wir eine Konstellation haben, dass also eine ausländische Gesellschaft im Konzern niedriebsteuert ist und deren Einkünfte der Mindeststeuer unterliegen, dann hat der Ronald auch gesagt, wird natürlich nur anteilig in Deutschland besteuert. Aber das ist insofern trotzdem wichtig festzuhalten, weil natürlich dann die Steuer sich nach der Höhe der Einkünfte dieser anderen ausländischen Gesellschaft sich bemisst. Und die kann natürlich viel höhere Einkünfte erzielen, vor allem im Vergleich zu einer da relativ kleinen Tochtergesellschaft in Deutschland, die zum Beispiel Vertriebsgesellschaft ist und vielleicht gar nicht so ein starkes Eigenkapital hat. Das ist, glaube ich, insofern wirklich auch wichtig jetzt für diese Konstellation, weil es denkbar ist, dass dann dort eine Steuerrückstellung einzubuchen ist, die möglicherweise dann auch das Eigenkapital ins Negative drückt. Also von daher, glaube ich, ist das jetzt hier schon so ein Punkt, der ist zu beobachten und wir werden mit Sicherheit da noch einige Diskussionen zu sehen, würde ich zumindest erwarten. Wir planen im Übrigen auch, kann man hier glaube ich sagen, vom IDW noch ein kleines Informationspapier noch rauszugeben, wo man das auch nochmal als Hinweis erhält. Nichts Großes, aber zumindest, dass es also auch bei allen Wirtschaftsprüfern dann auch klar ist, das vielleicht zum Abschluss noch. Ronald, aber das ist nicht das Einzige. Ne? Achso, das Ronald, nicht, Christian.
Ja, vielleicht im Side-by-Side-Package noch ein Hinweis, weil das jetzt mehrfach auch hochgekommen ist. Ist auch schon im Vorfeld diskutiert worden. Es ist kein echtes Side-by-Side. Im echten Side-by-Side, der Auslöser war ja, die Amerikaner haben gesagt, wir haben Corporate Alternative Minimum Tax, also ein Domestic Eligible Minimum Tax Regime, wie es jetzt so schön in dem Package heißt. Und wir haben mit den vormals Guilty-Regeln ein Global Eligible Tax System. Deswegen haben wir das schon und brauchen das andere nicht machen. Ein europäischer Konzern, der eine US-Tochter hat, der unterliegt jetzt der globalen Mindeststeuer, aber mit der US-Tochter natürlich der Corporate Alternative Minimum Tax und auch den Guilty-Regeln, wenn die wiederum weitere ausländische Töchter haben sollte. Das heißt, es ist ein sehr einseitiges Side-by-Side. Eine Ausnahme für europäische Konzerne oder Konzerne, die der Mindeststeuer unterliegen von den US-Regeln, die ist nicht vorgesehen.
Ja.
Genau, das heißt, wenn unter Deutschland, USA hängt, machen wir natürlich weiter fleißig Primärergänzungssteuer. Und ja, die Amerikaner machen auch noch Guilty.
Ja.
Und es gibt den Blended CFC Tax Allocation Key, der ist ja leider auch ausgelaufen Ende 25. Jetzt gibt's noch das, also nochmal zwei, drei Sätze zum Thema Substance-Based Tax Incentive Safe Harbor. Der gilt auch erst ab 26 und der sagt im Grunde genommen, wenn man sogenannte Qualified Tax Incentives hat, das sind Ausgaben- oder produktionsbasierte Tax Incentives, dann sind diese Tax Incentives in gewissem Umfang aus der Berechnung der ETR sozusagen komplett rauszunehmen. Das heißt, die mindern die ETR gar nicht, weder im Zähler noch im Nenner. Das ist allerdings gecapped auf einen sogenannten Substance Cap. Und das sind 5,5% der Payroll-Costs oder Abschreibungen auf materielle Wirtschaftsgüter oder alternativ 1% der Buchwerte von materiellen Wirtschaftsgütern. Das heißt, da hat man im Grunde genommen gesagt, gewisse Tax-Incentives sind in einer gewissen Höhe gekappt auf die Substanz, beeinträchtigen die Effective Tax Rate nicht. Das ist auch ein Safe Harbor. Und da können wir vielleicht auch nochmal gleich drüber reden. Das ist irgendwie, überall steht jetzt Safe Harbor drauf. Was ist der Grund eigentlich? Ja, das muss natürlich dann in der EU, in der Mindeststeuerrichtlinie über Artikel 32 auch in die EU reinspülen. Und da kann man natürlich, ich will ja nicht zu viel Stress machen, aber ich habe so gewisse Zweifel, dass insbesondere dieser Substance-Based Tax Incentive Safe Harbor, aber auch die anderen im Teil, dass das wirklich noch von der Öffnungsklausel von Artikel 32 abgedeckt ist, Arne.
Ja, also es ist ein spannender Punkt, weil wenn man sich auf den Standpunkt stellt, das ist alles nicht mehr der Fall, vor allem bei solchen Safe Harbors, die dann sehr prominent werden, kann man schon die Frage aufwerfen, ist das eigentlich noch richtliniengedeckt? Und das hat insofern eine gewisse Bedeutung, weil es ja auch die Diskussion gibt, ist eigentlich jetzt hier das Mindeststeuergesetz grundfreiheitskonform? Der Grund, warum man die Richtlinie eingefügt hat, ist ja nicht nur, dass man dort einen Building Block haben wollte, EU, wo man das einheitlich politisch durchsetzen kann, sondern auch die Hoffnung, dass man damit solche Gesetze wie das Mindeststeuergesetz den Grundfreiheiten gegenüber immunisiert, weil dann ist es eben so, dass dann also die Richtlinie selbst gegen Grundfreiheiten verstößt und das ist eben ein deutlich höherer, ich sag mal, eine höhere Anforderung, um darüber hinwegzukommen. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wenn man dann jetzt also immer Bestandteile da versucht reinzudrücken und man sagt, das ist gar keine Richtlinie mehr, sondern das ist ein nationales Gesetz, dann könnte man schon die Frage aufwerfen, muss sich nicht das Mindeststeuergesetz irgendwann vielleicht in Summe sogar dann normal an den Grundfreiheiten testen? Und das wäre dann eben etwas, Christian, das wird euch in der Industrie vielleicht schon, dann werden die Augen vielleicht, weiß ich, etwas leuchten oder werden weiter. Dann kann man schon die Frage aufwerfen, ist dann nicht also das Mindeststeuergesetz irgendwann in toto an der Stelle eigentlich selbst an Grundfreiheiten zu messen und dann vielleicht grundfreiheitsrechtswidrig, wenn man eben davon ausgeht, ja, das ist eigentlich ein nationales Gesetz und da handelsgrenzüberschreitend eben schlechter als innerstaatlich. Ich weiß nicht, Christian, du das siehst, ja, aber.
Die Augen leuchten da noch nicht, Arne. Ich verrate jetzt kein Geheimnis. Der Top-Up-Tax-Betrag, um den es bei uns in Summe geht, das ist noch nichts, was die Augen zum Leuchten bringen würde. Natürlich wäre es toll, wenn man den Admin-Aufwand wegbekäme, absolut klar. Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe an Punkten, die ja jetzt auch schon durch die Fachpresse getragen werden. Also bei Tax Notes International gibt es auch gerade den ersten Beitrag zu dem Punkt, kann ich eigentlich dieses gesamte Side-by-Side-Package, was ja eigentlich ja fast durchgängig Safe-Harbor-Lösungen sind. Warum? Klar, weil ich die Klauseln im Artikel 32 der EU-Mindeststeuerrichtlinie habe, die halt sagt, Safe-Harbor-Lösung ist quasi was dynamisch Mögliches. Kann ich jetzt einfach hingehen und irgendwelche Dinge als Safe-Harbor bezeichnen, wie auch bei diesem Qualified Tax Incentive Safe-Harbor? Daran kann man gut zweifeln, ja. Und dann ist natürlich die weitere Frage, der dynamische Verweis. Ist der verfassungsrechtlich okay? Also, da gibt es auf allen Ebenen Fragen. Wird es wirklich kippen? Man kann Verfassungsrecht und EU-Recht ja immer hin und her diskutieren. Kann sein, kann auch nicht sein. Augen leuchten ja noch nicht. Tatsächlich fände ich es ganz schön, wenn Ruhe einkehren würde. Und ich glaube, die Stoßrichtung, die jetzt auch die Industrie nehmen wird, da ist weg von Pillar 2 ein bisschen hin auf die Decluttering mehr zu gehen. Natürlich sind dann solche Sachen Themen, die man hochbringen kann, auch als Druckmittel, aber dass man eher den Punkt stresst, wir haben hier einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den Amerikanern. Unser ASDG-System zum Beispiel, die Hinzurechnungsbesteuerung, die qualifiziert nicht für Side-by-Side. Das ist ganz klar, so wie das formuliert ist in dem Package. Aber sie belastet uns trotzdem. Und wir haben Pillar 2. Wir würden gerne ausgenommen werden von der Hinzurechnungsbesteuerung, jedenfalls diejenigen, die im Anwendungsbereich der Mindeststeuer sind. Und da hat ja auch die EU-Kommission schon signalisiert, dass sie sich da eine Anpassung der ATAD-Richtlinie in die Richtung durchaus vorstellen könnte. Ich glaube, das wird eher in die Richtung gehen und dann würden auch die Augen leuchten.
Aber dann würde ich sagen, weil du sagst, es soll Ruhe einkehren, so viel Ruhe ist es ja dann doch nicht, ne? Also so gesehen wäre da
Ja,
doch schon noch ein bisschen.
mehr Ruhe im Bereich Pillar 2, es verlagert sich dann, glaube ich, jetzt ein bisschen
Ach
weg.
so,
Das
okay.
muss man auch sagen. Ich hatte letztes Jahr die Hoffnung, und der BDI hat ja auch die Position einbezogen, dass die Mindeststeuer kippen könnte. Und ich glaube, die Hoffnung war nicht ganz unberechtigt, ja, weil Indien und China hätten sich komplett querstellen können. Es gab nochmal kurz vor Weihnachten den Aufstand der osteuropäischen Länder, Estland, Polen, Ungarn, die haben sich alle nochmal ein bisschen quergestellt. Also da war schon Momentum da, das hätte klappen können. Ich glaube, jetzt ist der Zug abgefahren erstmal.
So, und vielleicht kann man als letzten Punkt nochmal was aus dem Package, noch den Simplified ETR Safe Harbor, ganz kurz noch drei Sätze, bevor wir das hier abschließen, den Teil, und uns dem Steuerberatungsgesetz widmen. Es gibt eine kleine Vollberechnung jetzt auch noch. Also CBCR Safe Harbor läuft ja noch 2 Jahre. Es gibt aber ab 26 oder also auf jeden Fall ab 27, möglicherweise auch ab 26, das ist eine gesetzgeberische Entscheidung, gibt es die Möglichkeit eines permanenten, vereinfachten ETR Safe Harbors. Das ist also Vollberechnung Light. Da sind ein paar Sachen dabei, die kann man hier mal gesagt haben. Also man muss nicht mehr pro Einheit berechnen, obwohl man trotzdem weiterhin unkonsolidierte Daten braucht. Das ist auch also in Line mit der Vollberechnung. Wir müssen weiterhin unkonsolidierte Daten nehmen. Die Anpassungsdichte ist ein bisschen geringer als in der Vollberechnung. Es gibt auch keinen Once-Out-Always-Out-Approach mehr, wie beim CBC-AC-Fahrer. Das heißt, man kommt rein und wenn man rausfliegt, kommt man auch wieder sozusagen zurück. Die Voraussetzung ist, man muss 2 Jahre Top-Up-Tax frei gewesen sein in einem Land, dann kommt man erstmalig rein. Und wenn man dann irgendwie zwei Jahre wieder Top-Up-Tax frei war, nachdem man einmal rausgefallen ist, darf man auch wieder zurück. Re-Entry-Mechanism ist da das Stichwort. Dann kann man ein paar Punkte nochmal zum Thema Bemessungsgrundlage sagen. Dividendenveräußerungsgewinne sind zu korrigieren, bestimmte Bestechungsgelder auch in einer gewissen Höhe. Dann gibt es optionale Anpassungen, sind quasi alle Wahlrechte. FX-Ergebnisse und Pensionsaufwand kann ich korrigieren. Es gibt ein paar bedingte Anpassungen, die muss ich unter Umständen machen, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Es gibt wiederum auch industriespezifische Anpassungen, Versicherung, Banken, Schifffahrt. Die sind ein bisschen anders als in der Vollberechnung, aber es gibt sie. Es gibt bei den Verrechnungspreisanpassungen, also unser Paragraph 16, da können wir, glaube ich, gar nicht im Detail darauf eingehen. Das ist ein bisschen anders, die TP-Adjustments, wie die hier behandelt werden. Da sagt man im Grunde genommen eigentlich im Anfallsjahr und nur unter Ausnahme geht man zurück ins Transaktionsjahr. Das gilt auch für Inlandsfälle mit Verlusten, also so ein bisschen wie der 16 ist das schon, allerdings nicht in allen Verästelungen gleich kompliziert. Gewisse Sachen gibt es da nicht. Und dann gibt es noch ein Sonderthema, die M&A-Vereinfachung, die M&A-Simplification. Die sagt im Grunde genommen 2 Sachen. Du kannst Pushdown-Accounting unter gewissen Umständen beibehalten, nämlich wenn du DTLs mindestens mit 50% hast und steuerlich da nichts gemacht hast. Und Globe-Reorganisationen muss ich auch nicht korrigieren zwingend unter den gleichen Voraussetzungen. Da muss ich sozusagen den deutschen 66 Absatz 2 nicht anwenden in Verbindung mit Absatz 5. Das wäre mal so zum Bereich der Bemessungsgrundlage. Bei den Steuern ist vieles bekannt aus der Vollberechnung, muss man sagen. Viele Anpassungszeilen sind aus der Vollberechnung bekannt. Es gibt noch einen Sonderpunkt, die DTL Recapture Rule. Die muss ich nicht anwenden, denn diese DTLs, die ich in der Vollberechnung dem Recapture unterwerfen müsste, die fliegen komplett raus. Das heißt also, dieses Einfallstor des 50a Absatz 7 ist das ja mittlerweile im Mindeststeuergesetz. Das entscheidet im Grunde, darf ich die latenten Steuern hier reinnehmen oder nicht. Aber recapturen muss ich jedenfalls nicht. Es gibt noch ein paar Abweichungen zum Thema nachträgliche Anpassung von Steuern. Also unser 52 Absatz 2, die große Diskussion, die wir immer hatten, was machen wir mit Steuererstattung? Das tickt hier ein bisschen anders. Wir müssen nicht unbedingt zurücktragen, Steuererstattungen. Man kann die in laufender Rechnung drin lassen und man kann sie unter Umständen auch komplett rausnehmen, nämlich dann, wenn sozusagen unter keinen Umständen eine Mindeststeuer droht, in keinem der Jahre. Das ist sozusagen gedanklich ein bisschen anders als der 52.2. Man will im Grunde verhindern, dass man rückwirkend vielleicht noch aus einem Safe Harbor rausfliegt. Von daher ist der 52.2 hier in dem Style ein bisschen anders. Bei der Zuordnung von Steuern über die Grenze ist das auch ein bisschen anders als der 49-Mindeststeuergesetz. Da kann man unter Umständen andere Ergebnisse erzielen, wahlrechtsgebunden. Und dann schlussendlich gibt es noch ein paar Integrity Rules, die etwas wolkig umschrieben sind. Und da müssen wir noch mal gucken, wie der konkrete Gesetzgeber da reagiert. Und das wäre mal sozusagen der Schlussstrich. Und jetzt kommen wir mal wieder auf den Boden der Tatsachen.
Also, das wäre ja schön, wenn Vereinfachungen auch zu einfach wären. Von daher haben wir ja ein schönes zweites Berechnungsschema dann mit dabei. Die werden wir uns dann alles unter das Kopfkissen legen und nochmal auch alle auswendig lernen. Christian, kennst du die schon alle auswendig, den ETA-Safe Harbor? Oder
soll noch ein weiteres Backseminar machen? Wer dem Ronald gut zugehört hat, der hat gemerkt, dass der Simplified ETA-Safe Harbor nicht so simplified ist. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer, weil es gibt ein zusätzliches Work Program für 2026. Da wird erwähnt, dass die Vereinfachung, die es tatsächlich ja teilweise gibt, von dem Safe Harbor ja überprüft werden sollen, ob man sie in die Vollberechnung auch übernimmt. Und das wäre tatsächlich ein guter Schritt. Aber wir wollten es abschließen.
Ja, wir sind alle etwas ermüdet angesichts der vielen verschiedenen Reporting-Packages und also Reporting-Packages-Files der verschiedenen Berechnungsschemata, wollte ich sagen. Wir gucken mal, wie sich das vielleicht irgendwann alles nochmal zusammen konsolidiert. Ja, dann gehen wir weiter jetzt von der OECD hin auf den Boden der Tatsachen, sagte Ronald. Und der Boden der Tatsachen Der wird uns hier also auch bereitet, wie gesagt, durch ein neues Gesetz zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes und weitere Gesetze. Wir haben da zunächst also einige Vorschläge zur Änderung im Bereich der Steuerberatung. Da geht es zunächst um die Frage, in welcher Form wir zukünftig die Hilfeleistungen in Steuersachen neu regeln. Und da sollen also Änderungen eingeführt werden, indem eben zukünftig also auch unentgeltliche Hilfeleistungen in Steuersachen der sechs Steuerberatungsgesetz eben erfolgen kann. Da geht es um die Frage, innerhalb familiärer oder nachbarschaftlicher Beziehungen da also auszuhelfen, Erleichterungen zu machen, und die sogenannten Tax Clinics kommen damit dazu. Das sind so Sachen, die da vorgeschlagen werden. Außerdem gibt es noch einige Punkte zur Modernisierung des Lohnsteuerhilfevereins. Wir wollen hier mal ein bisschen ausklammern, was da so im Einzelnen enthalten ist. Ganz spannend finde ich noch den Vorschlag, der da aufgekommen ist, auch zum Mindesthebesatz der Gewerbesteuer. Das hörte man ja vorher auch schon, dass es hier zu Änderungen kommen soll. Da wird jetzt vorgeschlagen, den Hebesatz von 200% auf 280% anzuheben an der Stelle. Hörte man vorher auch schon so ansatzweise, dass das also irgendwie kommen wird. Da wollen also die soll natürlich versucht werden, dass die Kommunen eben, die jetzt so einen geringeren Hebesatz haben, dass man da also weniger Incentivierung hat, dass man dort, sagen wir mal, wahrscheinlich Tätigkeit hin verlagert, also auch sicherlich ein gewisser Eingriff hier nochmal in die Selbstbestimmung der Kommunen, aber so ist es eben vorgeschlagen. Und last but not least gibt es natürlich einige spannende auch Vorschläge im Bereich der Grunderwerbsteuer, Kerstin. Ne? Da ist jetzt also durchaus bemerkenswerter Versuch vorhanden, wie man zukünftig die Ersatztatbestände neu ordnet, vor allem für diese sogenannten Signing- und Closing-Probleme, wo man diesen potenziellen doppelten Anfall der Grunderwerbsteuer hat. Das soll jetzt demnächst in den neuen Griff gepackt werden. Aber wie will man das erreichen, Kerstin?
Genau, das Problem, dieses Signing-Closing-Problem, hat ja schon eine lange Historie, und wir haben auch hier im Podcast schon an mehreren Stellen darauf hingewiesen. Es geht um den doppelten Anfall von Grunderwerbsteuer bei der Übertragung von Anteilen an grundbesitzenden Unternehmen. Und das Problem kommt aus § 1 Grunderwerbsteuergesetz. Da sind nämlich unter den Erwerbsvorgängen verschiedenste Tatbestände geregelt. In Absatz 3 geht es um die Steuerpflicht für das sogenannte Verpflichtungsgeschäft, das ist dann eben die Signing, da kommt es zur Anteilsvereinigung, zum Beispiel in Folge 1 Kaufvertrages. Und dazu gibt es in Absatz 2a und 2b eben die Steuerpflicht für das Verpflichtungsgeschäft, das ist dann das Closing, da werden dann eben diese Verpflichtungen vollzogen oder erfüllt. Und in Fallgestaltungen, wo jetzt die Besteuerungszeitpunkte auseinanderfallen, geht die Finanzverwaltung davon aus, dass zweimal Grunderwerbsteuer anfällt. Man hat schon mal versucht, dieses Problem gesetzlich zumindest abzumildern, denn es gab im Jahressteuergesetz die Vorschrift des 16 Absatz 4a. Da kommt es oder kann es unter Umständen zur Aufhebung oder Änderung der Festsetzungen bezüglich des Signings kommen. Das heißt also, dass nach dem 16 Absatz 4a das Closing-Geschäft eben den Vorrang hatte. Und diese Norm hatte verschiedene Fallstricke, über die wir hier auch schon mal berichtet haben, denn es ist für beide Vorgänge eine Anzeige zu erstellen, und zwar ordnungsgemäß und vor allen Dingen fristgerecht. Und die ganze Frage beschäftigt jetzt auch mittlerweile schon die Gerichte. Es gibt vom BfH zwei ADV-Beschlüsse aus Juli und Oktober 25. Das ist 2B13 aus 25 und 2B47 aus 25. Da geht es eben gerade um die Steuerfestsetzung für das Signing, und der BfH hat ernstliche Zweifel an dieser doppelten Festsetzung. Wenn das Finanzamt im Zeitpunkt der Steuerfestsetzung für das Signing bereits weiß, dass das Closing erfolgt ist. Also so viel vielleicht mal zum Hintergrund. Was ist jetzt im Regierungsentwurf an Änderungen geplant? Es soll dieser Besteuerungsvorrang geändert werden, dass jetzt das Signing den Vorrang hat. Dazu sollen die Einleitungssätze in Absatz 3 und 3a angepasst werden, und es soll ein neuer Absatz 3b in § 1 Grunderwerbsteuer aufgenommen werden. Demnach gelten die Vorschriften von Absatz 2a und 2b, also in Bezug auf das Closing, nicht, wenn die Anteile in Erfüllung des Verpflichtungsgeschäfts übergehen. Und beim Auseinanderfallen von den Zeitpunkten wäre dann eben nur das Signing relevant, und es wäre auch nur eine Anzeige notwendig. Und in der Begründung zum Regierungsentwurf steht drin, im Ergebnis wird ein Lebenssachverhalt nur einmal besteuert. Das ist dann die Folge. Man sollte aber beachten, dass die Regelungen zum Closing weiterhin relevant sind, soweit eben keine Steuer nach Absatz 3 entsteht. Ein Beispiel in der Begründung ist hier genannt, wenn Grundstücke im Zeitraum zwischen Signing und Closing hinzu erworben werden. Und infolge der Neuregelung des Besteuerungsvorrangs soll dann eben auch 16 Absatz 4a gestrichen werden. Und parallel zu der Änderung des Besteuerungsvorrangs soll es auch Änderungen bei der Steuerschuldnerschaft und bei der Anzeigefrist geben. Bei der Steuerschuldnerschaft ist es bisher so, dass beim Signing die anteilserwerbende Gesellschaft der Steuerschuldner ist und beim Closing die grundstücksbesitzende Gesellschaft. Und auch nach der Neuregelung soll jetzt Ziel sein, dass der Zugriff auf die grundbesitzende Gesellschaft beibehalten werden soll. Deswegen sind Änderungen im Paragraph 13 Grunderwerbsteuergesetz vorgesehen, dass nämlich zusätzlich zum Erwerber bzw. den Beteiligten jetzt auch die grundbesitzende Gesellschaft Steuerschuldner ist. Und das Ganze soll der Sicherung des Steueraufkommens dienen. Also daher auch relevant die Änderungen bei der Steuerschuldnerschaft. Und die Anzeigefrist, die beträgt ja bisher 2 Wochen und nur in Ausnahmefällen einen Monat. Die soll in 19 Absatz 3 jetzt generell auf einen Monat verlängert werden. Vielleicht noch ein Hinweis zur zeitlichen Anwendung. Das Ganze soll für Erwerbsvorgänge gelten, die Neuregelungen, die nach dem Tag der Verkündung verwirklicht werden. Und es ist eine Übergangsregelung für Fälle vorgesehen, wenn das Signing jetzt vor der Neuregelung war und das Erfüllungsgeschäft erst danach. Dann soll ausschließlich das Signing relevant sein. Und Paragraph 16 Absatz 4a kommt dann nicht mehr zur Anwendung. Ja, soweit die vorgeschlagenen Änderungen im Regierungsentwurf. Es sind natürlich noch viele Steps im Gesetzgebungsverfahren zu erwarten. Es sind auch noch viele Fragen offen nach dieser Neuregelung. Also bleibt auch der Fortgang des Gesetzgebungsverfahrens abzuwarten. Und für reine Altfälle, also Signing und Closing vor der Neuregelung, da muss man natürlich auch die Entwicklung der Rechtsprechung abwarten, wie das fortgeführt wird.
Vielen Dank, liebe Kerstin. Wirklich sehr spannend. Auch die Steuerschuldnerschaft ist natürlich von hoher Relevanz, weil dann zukünftig bei Unternehmenstransaktionen das entsprechend bei den ausgestalteten Vertragsklauseln natürlich zu berücksichtigen ist, dass da also der Kreis ausgeweitet wird. Übrigens noch so eine kleine Seitenanmerkung. Ich weiß nicht, ob wir hier dazu eine Meinung haben. Ich habe es gestern, glaube ich, in internen Gespräch schon mal den Gedanken geäußert, vielleicht liege ich auch daneben. Aber die spannende Frage ist natürlich dann zukünftig, wenn man so eine gesamtschuldische Haftung hat, so wie ich das verstehe, und dann plötzlich die Steuer von der Gesellschaft übernommen wird, wie ist es dann eigentlich ertragssteuerlich zur Frage, ob da irgendwelche Verschiebungen VGAs entstehen oder ähnliches, ja, weil die Frage ja ist, warum sollte die Gesellschaft das eigentlich machen, wenn da an der Stelle auf Gesellschaftsebene hier, also ich sag mal, etwas vollzogen wird. So gesehen eigentlich kein neues Problem, könnte man meinen, weil wir im 1.2a, 1.2b das auch hatten. Aber hier ist jetzt der Unterschied, dass es grundsätzlich sozusagen gesamtschuldische Haftung ergibt, so verstehe ich das. Und dann stellt sich ja die Frage, welche Ausgleichsansprüche gibt es denn dann eigentlich an der Stelle und verzichte ich auf die? Also das ist mir ehrlicherweise noch nicht ganz klar, deswegen hier auch so ein bisschen unreflektiert, ohne eine Lösung. Aber ich habe mir schon die Frage aufgeworfen, dass wenn die Gesellschaft es jetzt übernimmt, ohne irgendwelche Ausgleichsansprüche zu stellen, dass das vielleicht ertragssteuerlich mal zumindest zu bewerten ist, Christian. Ich weiß nicht, wie du da eine Einschätzung hast, aber das war so meine erste Reaktion, als ich das gehört habe, ja.
Also habe ich noch nicht drüber nachgedacht, vorher, aber spontan würde ich auch sagen, ja. Ich meine, es gibt ja ähnliche Fälle bei der Veräußerung von Anteilen an, also jetzt außerhalb des Grunderwerbsteuerrechts, an Personengesellschaften bei der Gewerbesteuer. Da wird ja auch eine Steuer ausgelöst für die Personengesellschaft, wo völlig klar ist, die Personengesellschaft ist der Schuldner der Gewerbesteuer. Aber der auslösende Vorgang ist die Veräußerung durch den Personengesellschafter. Da werden normalerweise Klauseln dann auch vereinbart, wer das zu tragen hat. Also das heißt, diese Zusammenhänge, dass ein Transaktionsvorgang eine Steuer auslöst, jemand anders sieht, damit belastet wird oder sie übernimmt aus einer gesamtschuldnerischen Haftung heraus, gibt es in einigen Bereichen. Aber das ist auf jeden Fall was man überlegen muss, reflektieren muss und wo im Zweifel dann auch eine Vereinbarung her muss. Und wenn die Vereinbarung fehlt und es wird übernommen, dann wäre ich auch bei dir. Mal spontan in der Konstellation wäre das dann halt eine verdeckte Gewinnausschüttung.
Könnte es zumindest sein. Ich hoffe mal, dass wir ja noch jetzt im weiteren Gesetzgebungsverfahren da Chance haben, uns ein bisschen zu auszutauschen. Mir fällt auch gerade ein, wir haben das gleiche ja auch bei den Steuerumlagen früher gehabt, ne, wo man dann also auch Organschaften diese Frage auch entsprechend hatte. Da gibt es so ähnliche Anleihen. Lustigerweise im Bereich des Mindeststeuergesetzes hat man das ja gesehen, hat einen eigenen Tatbestand. Der Ronald kennt das sehr gut, weil er in unserem bald entscheidenden Mindeststeuerhandbuch dazu was kommentiert hat. Da gibt es also eigene Regelungen zur Mindeststeuergruppe und zu Ausgleichsansprüchen, die jetzt hier im Steuergesetz, im Mindeststeuergesetz geregelt werden. Zivilrechtliche Anspruchsgrundlagen, auch sehr ungewohnt an der Stelle. Mal gucken, ob wir im Grunderwerbsteuergesetz nach dem parlamentarischen Verfahren vielleicht noch irgendwelche Regelungen auch zu Ansprüchen auffinden. Das wäre jetzt also ein tiefer Blick in die Glaskugel. Schauen wir mal, was passiert. Monat. Insgesamt glaube ich, die ganzen Tatbestände sind auch noch nicht ganz untereinander abgestimmt. Wir hatten ja schon so interne Diskussionen zu bestimmten Fallkonstellationen, wo es auch zu Verschiebungen kommt. Vielleicht magst du darüber nochmal berichten an der Stelle, was der Kollegen von uns oder ein Kollege auch messerscharf erkannt hat.
Ja, der Kollege Marcel Mies hier, unser Real Estate Experte, der hat im Grunde gesagt, die Vorschrift der 1.3b, der ja diesen Vorrang jetzt des 1.3 gegenüber dem 1.2a und 2b regeln soll, also quasi ja umgedreht, als es früher war, sagt, dass der 1.3 vorgeht, wenn dieser in Erfüllung eines Rechtsgeschäfts sozusagen ausgelöst wird. Und das Rechtsgeschäft ist ja die Anteilsvereinigung. Also der Moment, wo ich vereinige, wird dann der sozusagen Vereinigungstatbestand des 1.3 ausgelöst. Und der Bewegungstatbestand des 1.2a und 2b, der wird quasi gesperrt. Aber nur für diesen Teilakt der Vereinigung. Und wenn man so mehraktige Vorgänge hat, ist eben die Frage, die offen ist, ob dann danach der 1.2b, dann ist er ja nicht mehr gesperrt, weil der 1.3 dann nicht mehr greift. Der hat ja gegriffen, ob dann der 1.2b doch wieder zuschnappt oder wie weit die Sperrwirkung des 1.3 gegenüber dem 1.2b eigentlich oder 1.2a auch eigentlich reichen soll. Also ich glaube, da besteht noch dringender Klarstellungsbedarf. Und vielleicht ein letzter Punkt, der hat mit der Grunderwerbsteuer nichts zu tun. Das Fremdbesitzverbot ist ja aus dem Steuerberatungsgesetz auch wieder rausgeflogen. Das ist ja für die Private Equity Community eine gute Nachricht. Man kann jetzt die ganzen Steuerberatungspraxen dann doch wieder aufkaufen, oder?
Ja, Ronald, das wollte ich eigentlich im Eingangsstatement sagen. Das ist mir entfallen. Du hast recht, das stimmt. Ja, das ist nicht gekommen, nachdem man eigentlich diesen Vorschlag vollzogen hat. Also von daher, die Politik möchte zumindest da jetzt kein Stoppzeichen setzen. Natürlich wird jetzt immer noch von den Kammern, gibt es ja unterschiedliche Sichtweisen, inwieweit das zulässig ist oder nicht. Diese Fragen bleiben weiter offen. Von daher wird man da jetzt im Einzelfall drüber sprechen. Aber auch das ist in der Tat noch ein weiterer Punkt. Vielen Dank für den Hinweis. Der ist so nicht gekommen. Sicherlich auch für viele an den Geräten auch interessant, die zumindest dort vielleicht solche Investoren schon drinne haben. Oder ja, da wird also die Diskussion weiter fortgesetzt werden. Jetzt gucken wir auf die Uhr. Wir sind schon ein bisschen über die Zeit an der Stelle. Von daher nochmal abschließende Runde. Der Gesetzgeber legt also wieder was auf. Viele interessante Regelungen an der Stelle. Der große Wurf ist es jetzt vielleicht noch nicht, aber zumindest an einigen Stellen ist man bemüht, Abhilfe zu schaffen. Vielleicht von euch letzte Worte. Ich weiß nicht, Kerstin, Christian, Ronald, von euch noch irgendwas? Kann man jetzt schwer sagen, staatstragend, ne? Aber Christian lacht schon. Aber.
Letzte Worte, ja. Also ich habe da auch noch einen ganz komplexen Grunderwerbsteuerfall, den ich jetzt nochmal in 20 Sekunden durchexerzieren wollte. Nee, gerade also das mit der die Anzeigepflicht, das ist ja ein Petitum auch der Industrie und des BDI schon seit Ewigkeiten, dass es halt ein Monat geworden ist. Ein Monat ist besser als zwei Wochen, ja, als Dauerlösung. Aber ist das ein Durchbruch? Ich weiß es nicht. Und wenn man dann sieht und hört, was es ab und zu in Betriebsprüfungen oder an Bustra-Verfahren gibt, die aus so einer Ecke kommen und gestartet werden, weil da eine Anzeigepflicht verletzt worden ist, ohne dass Steuern verkürzt wurden, dann weiß ich nicht, ob das wirklich ein großer Befriedungsbeitrag ist. Also da hätte ich mir einen Bold Move gewünscht, nur um ein Beispiel zu nennen. Die 280 Mindesthebesatz, die kommen aus dem Koalitionsvertrag. Ich meine, das war erwartbar. Schauen wir mal, das wird im Zweifel durchlaufen. Ist in der aktuellen Situation, ist auch kein Bringer, muss man sagen. Und macht eigentlich die Gewerbesteuer, sogenannten Gewerbesteueroasen nur reicher, weil es wird ja keiner weggehen. Und wer dort schon ist, das hat kaum Effekt, um ehrlich zu sein.
Auf der anderen Seite, Christian, wir lernen ja auch bescheiden, hier zu leben an der Stelle. Man muss auch sagen, zwei Wochen, vier Wochen ist nicht viel, aber es ist immer eine 100%ige Steigerung. Also von daher.
Absolut, ja, so gesehen.
Immer eine Frage der Betrachtung. Das ist vielleicht dann doch ein schönes Schlusswort an der Stelle. Vielen Dank an alle zu Hause und natürlich hier an unsere Mitdiskutanten beim Podcast. Hoffe, das war wieder etwas dabei. Ansonsten kommen wir demnächst auch wieder mit neuen Folgen natürlich hier auf der bekannten Plattform. Und nochmal der Hinweis, wir haben auch mittlerweile eben diese anderen besagten Formate. Also nicht wundern, wenn da plötzlich andere Kollegen und Kollegen dort sitzen. Ist aber auch kenntlich gezeichnet gemacht mit der entsprechenden Oberfläche. Ist das also nicht so, dass hier per Cyber-Attack unser Podcast sozusagen gekapert wurde, sondern das ist einfach eine Erweiterung des Spektrums. Das hatten wir in hunderten Folge schon dargestellt. Das nochmal zum Abschluss. Ansonsten darf ich mich nochmal bedanken für die Aufmerksamkeit und wir hören uns bald wieder. Bis bald.
Mach's gut. Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.